Wir haben alle alles viel zu viel. Wenn man sich überlegt, was brauche ich denn wirklich? Nein, ich brauche gar nichts, aber ich könnte was abgeben. Ich bin so viele Hürden gelaufen mit meinem Outing. Wohlgemerkt, es ist mein Trauma. Hallo? Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Aber wenn ein Opfer redet, dann darf man es nicht fertig machen. Ich bin nicht allein.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute spreche ich mit der Schauspielerin und Bestsellerautorin Marie-Therese Rehlin. Diesmal in meinem Zuhause am Starnberger See, da sie überwiegend auf Teneriffa lebt, jedoch gerade wegen mehrerer Lesungen zu ihrem neuesten Buch hier im Raum München unterwegs ist. Hallo, liebe Marie-Therese, wie schön, Sie heute ja hier mit einem kleinen Zwischenstopp für meinen Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, danke schön für die Einladung, Tanja.
Sie sind 1966 in München geboren, Sternzeichen Krebs. Ihre Mutter war die legendäre Schauspielerin Maria Schell, ihr Vater der renommierte Filmregisseur Veit Rehlin, ihr Onkel der Oscar-Preisträger Maximilian Schell und ihr Ex-Mann der unbequeme, provokante Schriftsteller, Regisseur, Theaterautor und Schauspieler Franz Xaver Krötz. Sie sind in dem Einöd Herbertal bei Wasserburg am Inn als fröhliches und braves Mädchen in einer glücklichen Kindheit aufgewachsen, umsorgt von ihrer geliebten Wiener Großmutter und Schauspielerin Margarete Noy-Schell und umgeben von vielen internationalen Stars, wie zum Beispiel Herbert von Karajan, Richard Burton, Leonard Bernstein oder Hans-Dietrich Genscher, die bei Ihnen daheim als Freunde der Familie ein- und ausgingen. 1978, als Sie 12 Jahre alt waren, trennten sich Ihre Eltern, ließen sich aber erst 11 Jahre später scheiden. Ihre Jugend auf dem Gymnasium war dann keine ganz so schöne Zeit mehr. Lehrer und Schüler sahen in Ihnen immer nur die Tochter der berühmten Maria Schell, machten sie nieder, mobbten sie sogar. Als sie 1982 mit 16 durchgefallen sind, nahm sie ihre Mutter aus der Schule und schickte sie alleine nach Paris, damit sie dort Französisch lernen sollten. Empfinden Sie Ihre damalige Entscheidung rückblickend als die richtige?
Ich hätte es bei meinen Kindern nicht so gemacht. Also ich hätte meine Kinder nicht einfach in ein fremdes Land geschickt, ohne Ausbildung. Also das war ein bisschen fahrlässig. Aber meine Mutter hat es halt nicht anders erfahren gehabt. Sie war ein Flüchtlingskind. Und wir haben ja ein Familiengedächtnis. Also die Familie Schell, Noah Schell, ist geflüchtet, 38 von Österreich in die Schweiz. Und meine Großmutter und mein Großvater waren dermaßen arm, dass meine Mutter weggegeben wurde zu einer Tante, meine Tante auch. Und die beiden Söhne, Maximilian und Karl, kamen ins Waisenhaus. Weiß keiner, kümmert sich auch keiner drüber, aber das hinterlässt halt natürlich viele Narben. Und für meine Mutter war es insofern selbstverständlich, weggegeben zu werden. Die ist schon als Kleinkind mit einem Schild am Hals ganz allein von Wien in die Schweiz gefahren und wusste, dass die Großmutter in Basel sie abholen würde oder so. Also das war einfach eine andere Zeit, eine andere Welt. Und für sie waren die Sprachen einfach das Fenster zur Welt. Und unrichtig ist es ja nicht, weil die Sprachen haben mir mein Leben schon sehr verändert. Aber es hätte Paris mit 16 allein hätte schiefgehen können. Genauso ist aber alles gut gegangen. Ich bin dann von dort aus direkt weiter nach England und habe dort meinen ersten Film gedreht. Also insofern hat alles so sein sollen.
In Paris haben Sie ja bei der renommierten und einflussreichen Schauspieleragentin Olga Horstig gewohnt, die so Filmgrößen wie Alain Delon und Brigitte Bardot entdeckte und unter Vertrag nahm. Ein Jahr später, wie Sie schon sagten, mit 17, bekam sie ihre erste Hauptrolle in diesem Spielfilm Secret Places. Es folgten dann auch weitere Filmrollen und schnell waren sie voll berufstätig und verdienten ihr eigenes Geld. Herbert von Karajan sagte einmal über Sie, das Mädchen hat Begabung. Aber haben Sie sich damals auch selbst als talentiert wahrgenommen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich war immer ein kreativer Mensch und ich wollte immer irgendwie was Kreatives machen. Aber ich hatte gar keine Chance auszubrechen aus dem, was mir vorgelebt worden ist. Man übernimmt ja sehr viel. Und ich bin halt in eine wohlbehütete Welt, bin ich da irgendwo aufgewachsen mit all den Promis, habe aber das gar nicht so überrissen. Für mich war das normaler Alltag. Also das kennen Sie wahrscheinlich auch. Ja. Das ist einfach etwas, mein Gott, der an, beim Bäcker geht's, sind halt die Bäckerkollegen da oder beim Metzger oder weiß der Kuh was. Also das sind die, das war selbstverständlich. Nee, das war alles okay so. Ich habe sehr früh meinen Beruf Schauspielerei wahrgenommen, weil ich nichts anderes gelernt habe. Das muss man einfach auch dazu sagen. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Und war auch dann ganz schnell auf diesem Tablett, die kann die nächste werden von der Shell-Familie und die alle übertrumpfen. Nicht zur großen Liebe meiner Familie, die leider eifersüchtig da eher waren. Und ja, und dann kam es ja dann doch alles anders. Genau.
Haben Sie irgendwie manchmal so ein bisschen Angst davor gehabt, in die Fußstapfen dieser Superstars, also dieser beiden Superstars zu treten? Ich kann mich erinnern, dass mir auch mal eine Talkshow angeboten worden ist im Fernsehen und ich hatte im letzten Moment, habe ich einfach gekniffen, weil ich dachte, oh Gott, da wird wahrscheinlich jeder immer nur mich mit meinem Vater, der auch im Fernsehen war, vergleichen und immer jeder sagen, na, die ist ja ganz nett, aber ganz so gut ist sie vielleicht doch nicht. Wie ging es Ihnen da?
Also ich war eigentlich immer in den Sachen, die ich gemacht habe, sehr überzeugt von dem, was ich mache, weil ich immer alles zu 100% mache. Das ist egal, was ich mache. Egal, ob Schauspielerei, ob Schreiben, ob was auch immer, was ich, oder Kochen. Ich mache einfach alles von Kinder erziehen. Ich mache alles 100%. Also und deswegen war meine Leidenschaft schon durchaus dafür da. Aber ich war nie eine Schauspielerin, die sagte, ich muss unbedingt auf die Bühne. Ich muss mich verwirklichen. Ich muss darstellen oder so. Das war für mich, und dann haben wir gedacht, na super, also ich schau gut aus und das Zeug habe ich auch und groß lernen muss ich jetzt da auch nichts und Geld verdienen kann man auch gut damit, also warum nicht, dann nehmen wir halt den Job, ja, fertig. Also da habe ich nicht weiter gedacht, aber das ist auch das Einzige, dass ich so ein bisschen vorwerfe meiner Familie gegenüber, weil die dieses Schauspielertum so hochstilisiert haben, ja, und vielleicht ich in einem anderen Beruf viel glücklicher geworden wäre als Topmanagerin oder was auch immer, mit wo man genauso Kreativität einsetzen kann. Also ich weiß es nicht. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit. Ich habe einfach nichts gelernt. Punkt. Also ich habe einfach nur ganz kurz Schauspielerei angerissen gelernt und dann war ich berufstätig. Und ich habe mir mit 17 zu meinem 18. Geburtstag einen nagelneuen BMW bestellt, habe meine Wohnung eingerichtet, alles von meiner Garage. Also ich war einfach mit 18 voll berufstätig und habe mein Leben gerockt, ja. Und da stellte sich nicht die Frage, was mache ich, wo gehe ich hin, welche Berufsmöglichkeiten. Ich bin auf diese Schiene Berufsmöglichkeit gekommen. Und eben, ich glaube, ich hätte das Zeug gehabt, dass ich, wenn man mir die richtige Chance gegeben hätte oder mich halt auch machen hätte lassen, ja, hätte ich da durchaus abziehen können.
Sie haben gerade schon ein bisschen angedeutet, dass Ihre Familie auch ein wenig eifersüchtig auf Sie war. Wie haben denn Ihre Mutter und Ihr Onkel auf das Talent und auch die Rollen und besonders auf den 1987 bereits, also in jungen Jahren bereits erhaltenen Bambi reagiert? Also, weil es ist ja doch schon ein schneller Karrieresprung gewesen, den Sie erlebt haben.
Naja, nein, ich hatte zuvor, hatte ich ja gekriegt den Darstellerpreis von Taormina und Toronto für Secret Places und die New York Times hat über mich geschrieben, dass ich die neue Ingrid Bergman bin. Das fand mein Onkel auch ganz grässlich und ich habe nicht Bambi gekriegt, ich habe die goldene Kamera gekriegt als beste Nachwuchsschauspielerin.
Habe ich doch verwechselt.
Ja. Macht ja nichts. Das war damals noch eine ganz kleine Veranstaltung im Axel-Springer-Haus. Und Ja, die Story ist nicht neu, kennt jeder, aber da hat mein Onkel und meine Mutter mich einberufen, um mir zu erklären, ich soll den Preis zurückgeben oder nicht annehmen, weil meine Leistung nicht dementsprechend war. Jetzt muss ich springen, wenn man das einfach ein bisschen sagt. Also aus der einen Sicht war es von meiner Mutter so, dass meine Mutter das genau das Gleiche mit ihrem Vater erlebt hatte. Mein Großvater war extrem eifersüchtig auf den Erfolg meiner Mutter. Die hat nämlich das Geld auch in die Familie dann wieder gebracht nach diesen Nachkriegsjahren und hat Theater gespielt. Und er hat einem Kritiker, der meine Mutter hervorgehoben hat, geschrieben gehabt, wie er dazu käme, dass eine junge Frau so verbilden würde und so, wenn man sie so lobt, die hat ja gar keine Chance, sich zu entwickeln. Das war das eine. Das andere war, dass mein Großvater meinem Onkel sehr, sehr ähnlich war, also auch von physisch sehr ähnlich ausgesehen hat. Meine Mutter immer um die Liebe von ihrem Vater gebuhlt hat ihr Leben lang und der leider sie wirklich hat abfahren lassen, gerade die letzten 4 Jahre seines Lebens. Also das war ganz schlimm. Also insofern hing sie wie eine Klette an ihrem Bruder. Dieser Bruder wiederum hatte der Maximilian einen riesigen Hass auf Frauen, weil seine Mutter, so nehme ich das einfach mal an, das habe ich auch erst sehr spät erfahren, ihn ins Waisenhaus gesteckt hat. Das war für ihn, wer weiß, was in dem Waisenhaus alles passiert worden ist. So, und ich kam jetzt da also auch noch hinten nach und ich meine, wir behandeln den Missbrauch vielleicht dann später gerade, aber es war dann aus der Logik heraus von diesem Ding. Zuerst wurde ich halt stillgehalten, indem man mich beschenkt hat. Und als er merkte, dass ich wirklich denken kann, den Mund aufmachen kann, wurde ich halt klein gemacht, unter Anführungsstrichen, um wahrscheinlich auch still zu sein über diese Situation. Na, und meine Mutter hat halt zu ihrem Bruder immer gehalten. Aber das sind alles, was ich versuche zu sagen. Es gibt innerhalb den Familien immer ganz, ganz viele Strickmuster, dieses Familiengedächtnis, das man ganz, ganz schwer durchbrechen kann und selber eben sehr viel Wandlung braucht und sehr viel Erfahrung und sehr viel rückblickende Möglichkeiten, um diese Strukturen, die da einfach vorgelebt worden sind, zu durchtrennen. Das waren auch andere Zeiten. Also es waren Zeiten, meine Mutter war Spätgebärende. Das war in der Zeit nicht normal. Also sie hat mich mit 40 gekriegt. Sie war mit 60, ein blutjunges, schönes Mädchen, 20, ja, und die da plötzlich so auf Überholspur links an ihr vorbeirauscht und Karriere macht. Ja, das ist für eine Frau, die immer im Rampenlicht gestanden ist, die immer Erfolge hatte, die wahnsinnig schwer. Meine Mutter hat mich sehr geliebt, aber es war schwer für sie zu akzeptieren, dass ihr Körper jetzt einfach verfällt, unter Anführungsstrichen. Das war für sie sehr, sehr, sehr schwierig. Das konnte sie nicht, ja. Und auch, dass ich dieses Internationale in mir getragen habe. Ich habe diese Begabung durch meine Mutter gekriegt und auch durch die Familie insgesamt. Aber ich war halt wahnsinnig begabt, Kontakte zu knüpfen, aufzutreten, Interviews zu geben, auf dem roten Teppich. Man konnte mich wie so eine egal was ich anhatte, ich konnte auftreten wie eine Königin oder ich kann es heute noch. Wenn ich weiß, ich muss jetzt auf die Bühne, dann habe ich sofort ein anderes Aussehen und ein anderes Dings. Also ich kann ganz verhaut ankommen und ich kann aber einen Raum sehr schnell catchen. Also ich kann Menschen sehr schnell überzeugen und das konnte meine Mutter auch und das kann nicht jeder. Und das ist diese Begabung, die ich inne hatte. Aber auch da nochmal zurückspringend in alle Richtungen. Ich habe ja ein Buch über die Familie Schell auch geschrieben gehabt oder nicht nur Familie Schell, das ist immer so eingrenzend, das war der Name, sondern die Noe Nordbergs. Und wir hatten sehr, sehr viel Hochbegabung in der Familie, wahnsinnig viel Hochbegabung. Also meine Urgroßmutter, die war Harfenistin, die hat den ersten Bösendorfer Wettbewerb gewonnen. Sie war Schülerin von Anton Bruckner. Sie wurde in die Psychiatrie gesteckt, weil sie hysterisch wirkte, war aber dann manisch-depressiv, hat in der Psychiatrie meinen Urgroßvater kennengelernt, der Psychiater war, also da hat der Psychiater sich in seine Patientin verliebt und so weiter. Also das sind ganz, ganz viele Geschichten. Wir hatten die erste Schauspielerin drin, wir hatten einen Schneider, der zu Fuß von Ober-Iberg-Schwyz nach Paris gegangen ist, also um Schneider zu werden. Also lauter ganz, ganz tolle, große Persönlichkeiten, die immer sich durch Schreiben, durch Darstellung, durch Musik, sehr viele Musiker in der Familie und so weiter, irgendwie in der Gesellschaft, also hervorgestochen sind aus der Gesellschaft heraus. Und das, das gehört eben auch dazu. Und das geht dann eben auch auf die Kinder, auf die nachfolgenden Generationen teilweise über. Aber zum Beispiel meine Tochter Magdalena, die hochbegabt wäre als Schauspielerin auch, die hat gesagt, Mama, nein, ich lerne einen Beruf. Und sie ist Sonderpädagogin und zeichnet die Gebärdensprache und steckt da ihr ganzes Talent rein in diesem schauspielerischen Bereich. Und die hat wirklich auch etwas gefunden, was sie erfüllt. Und wo man einfach auch diese Begabung der Mimik einfach sieht, wie schnell die unterrichten kann, ja. Und zwar unterrichtet sie eine ukrainische Flüchtlingskasse auf Deutsch, aber in Gebärdensprache.
Unglaublich. Aber ich möchte gerne trotzdem noch mal zu Ihnen zurück, zu Ihrem Gefühl oder zu, weil was Sie jetzt schilderten, war ja sehr, hat eine gewisse, zumindest spüre ich das so, eine gewisse Tapferkeit. Auch die Erklärung, warum ist die Familie so, weil, finde ich auch immer gut, dass man da weiß, warum reagiert der Mensch so, warum agiert dieser Mensch so. Aber als zum Beispiel man ihnen sagte, diese goldene Kamera, die kannst du doch so ungefähr nicht annehmen, das muss sie doch sehr tief verletzt haben. Wo steckten sie das hin? Also weint man dann die ganze Nacht oder ist man einfach so, dass man sagt, na so sind die halt? Ja, oder?
Ich hatte an dem Tag, war die Penny McLean noch anwesend und meine Tante Immi. Und die haben die anderen zwei schon ordentlich zusammengefaltet. Und für mich war es natürlich nicht schön, weil das, natürlich ist es der Wunsch auf Anerkennung. Das haben wir ja alle. Und ich käme gar nicht in den Sinn, wenn eins meiner Kinder eine Auszeichnung kriegt, dann springe ich im Dreieck vor Freude und denke mir, yes, gut. Ja, also, aber wie gesagt, meine Mutter war halt auch männerhörig und sie hat sich halt dann diesem Urteil angepasst. Und der Max war gerade in der Zeit auf dem Trend, weil alle möglichen irgendwie ihre Preise zurückgegeben haben als politisches Zeichen, bla bla bla. Dass er das auch noch gut fand. Aber ich, ja, keine Ahnung. Okay. Es war auf alle Fälle nicht schön und es war auch die Preisverleihung nicht schön, weil der Blackie Fuchsberger mir das damals überreicht hat, den ich sehr gemocht habe. Aber der sagte, du schaust aus wie deine Mutter, du bist wie deine Mutter, du sprichst wie deine Mutter. Und am Schluss dachte ich, ich bin meine Mutter. Und die saß aber im Publikum und hatte dann aber Tränen in den Augen. Nee, das war nicht schön. Also man möchte ja irgendwann mal in seinem Leben das sein, was man ist und nicht nur die Tochter von oder Nichte von.
Und was oder wer tröstet?
Also gar nichts, man macht selber weiter. Was soll da getröstet werden zu dem Zeitpunkt?
Ja, kann ja sein, dass man vielleicht abends immer die beste Freundin anruft und sich ausweint oder aber wo, weil man kann ja schlecht jetzt zur Mami gehen und mit der darüber sprechen, das habe ich verstanden, dass das nicht geht. Aber
ich habe immer ganz viele Freunde und ganz viele Menschen um mich rum, mit denen ich reden kann. Also ich bin eine Kontaktschleuder. Insofern kein Thema. Ich bin nicht allein. Oder jetzt, war nie allein.
Jetzt war ja Ihre Mami Jahrgang 26 in den 50er und 60er Jahren eben diese schillernde, wunderschöne, erfolgreiche und von den Männern sehr begehrte Frau. Man liest sogar über eine angebliche Affäre mit David Bowie. Und sie gehörte damals ebenso wirklich zu den richtigen Stars. Sehnten Sie sich auch mal so nach einer ganz normalen, unauffälligen, unbekannten Mutter? Weil das ist ja manchmal schon so, ich kann mich erinnern, ja. Meine Mutter ging immer so unter der Bluse, oben ohne zum Elternabend mit so einer Chiffonbluse und Hippie-Band mit Spiegelchen draufgeklebt und Perücke. Und ich habe mich immer in den Boden geschämt. Ja, aber ich hätte gerne so eine Mutter gehabt wie eine Freundin von mir, die hatte so eine gestärkte Schürze und die war so, die kochte immer so mit Pudding und Sahneklecks. Und es war halt, also gab es das bei Ihnen auch, dass Sie manchmal so dachten, ich möchte gern was Normaleres zu Hause als Mami?
Naja, das soweit glaube ich, habe ich da gar nicht gedacht. Es ist halt immer die Außenwelt. Die Lehrer haben es mich halt spüren lassen. Dass vor meiner Mutter sind sie gekrochen und ich habe dann halt den Druck von oben gekriegt und so weiter. Das war alles nicht so toll, aber ich habe sehr liebe Freunde gehabt. Ich für meine beste Freundin, die heute noch eine meiner besten Freundinnen ist, der ihre Eltern sind mal sozusagen meine Zieheltern. Da bei denen war ich ganz viel, weil meine Mutter nicht da war. Und wenn ich bei denen heute noch ins Haus reinkomme, ist das volle Kanne Kindheit. Da hängt noch jedes Bild genau im gleichen Fleck wie in meiner Kindheit. Und insofern, ich habe alles nicht schwer genommen. Ich habe mein Leben nicht schwer genommen. Und es ist natürlich was anstrengend. Meine Mutter war an sich schon anstrengend. Aber gut, die Situation rundherum war auch anstrengend. Und aber das ist ja eher, also wie ich klein war, da hat das ja schon dieser große, große Ruhm abgeebbt. Der war ja dann nicht mehr ganz so. Aber ich kann mich erinnern, dass ich, wie ich ganz klein war, dass sie mal Hetlage eröffnet hat und ich war da drin. Und dann hat sie halt irgendwie, die Menschen waren da alle schon draußen gestanden und dann hat sie halt diese Schnur durchgeschnitten und dann haben die Leute mich einfach überrannt. Und ich lag dann am Boden und musste so hochgeholt werden. Zum Beispiel deswegen gehe ich nicht gerne aufs Oktoberfest oder wo sich Massen ansammeln, weil mir das noch nach wie vor einfach als Schocksituation war. Und ganz oft war es halt so, oder die Anekdote ist, dass meine Mutter irgendwie in Salzburg oder sowas ist ein Bus gekommen mit Touris halt. Und die sind alle ausgestiegen und sind auf sie zugelaufen. Und da habe ich als Kind zu ihr gesagt, Mami, kennst du aber viele Leute? Also das war für mich einfach andersrum, ja. Mhm. Genau, also schwierig. Ich hatte eine gute Kindheit. Ich hatte keine schlechte Kindheit. Ich hatte eben meine Großmutter sehr viel da, die für mich eine sehr gute Großmutter war. Und von der ich auch alles Nötige so gelernt habe, was man im Leben braucht, vom Kochen über weiß der Kuh, was alles. Und war schon in Ordnung. Mhm.
Sie haben ja auch aus der ersten Ehe Ihrer Mutter einen 4 Jahre älteren Halbbruder. Lebte der auch mit Ihnen zusammen? Also hatten Sie eigentlich einen Bruder an Ihrer Seite?
Ja, ich hatte meinen Halbbruder, also den Oliver, und ich habe aber noch mal 3 Halbgeschwister aus väterlicherseits. Mein Bruder Oliver, der lebte mit uns, und meine Halbgeschwister vom väterlicherseits nicht. Mhm. Genau.
Aber auch enger Kontakt?
Ja, eng ist relativ.
Mhm. Im gleichen Jahr, als Sie eben diese goldene Kamera erhalten haben, 1987, sind Sie in München, wo Sie auch inzwischen lebten, Ihrem Ex-Mann Franz Xaver Krötz auf einer Veranstaltung begegnet. Sie waren 20, er 40. Bis heute gilt er als unbequemes Genie. Schnell haben Sie 3 Kinder bekommen, 88, 92 und 95 sind Sie geboren. Und beim zweiten Kind haben Sie erst geheiratet und sind bis 2005 17 Jahre lang ein leidenschaftliches Paar gewesen. 2006 ließen sie sich scheiden. Was hat sie denn an diesem Mann so wahnsinnig fasziniert? Und was hat sie letzten Endes zum Loslassen bewegt? Ich kann mich noch gut an ihre ersten gemeinsamen Fernsehauftritte als frisch verliebtes Paar erinnern, in denen man die Anziehung sozusagen durch den Fernseher hindurch gespürt hat.
Kennengelernt haben wir uns lustigerweise bei der AZ-Diskussion Ist die Liebe noch zu retten? Da sind wir beide aufgetreten. Ich hatte das nur angenommen, weil ich einem Betrüger auf den Leim gegangen bin. Ich hätte eigentlich in Hollywood drehen sollen und das war ein sehr schlauer Produzent, der sich von sämtlichen Verleihen und sonst was Gelder hat geben lassen und dann untergetaucht ist. Und dann stand ich ohne Job da. Sehr spannende Geschichte, ja. Also ich hatte einen ganz tollen Vertrag in der Tasche, so mehr oder weniger, der dann nicht realisiert worden ist, um mit F. Murray Abraham, Faye Dunaway und Grace Jones zu drehen. Und da hatte ich auch schon die ganze Vorarbeit geleistet und hatte dann auch die goldene Kamera eben gekriegt und alle sagten, ja, das ist unsere, sie geht jetzt nach Hollywood und so, ja, und so. Und ich war auch fest überzeugt, ja. Und dann, als ich dann mit denen, ich hatte auch ein Fax, damals schon das erste Fax, also ein Vorvertrag und so. Und als ich dann Nägel mit Köpfen machen wollte, rief ich in Paris an und wollte halt mit der Produktion reden. Und dann war die Produktion einfach nicht mehr da. Und sie sagt, nee, hier gibt's keine Produktion. Dann habe ich alle Nummern angerufen. Ich war ja in Hollywood, ich habe mich ja da vorgestellt gehabt. Ich war in L.A., wurde ich rumgereicht als the Newcomer und so weiter und habe die auch alle getroffen und so weiter und so fort. Und also auch in L.A. existierte nicht mehr die Produktion. Ich habe einen Rechtsanwalt eingeschaltet und. Jedenfalls, der Typ ist untergetaucht. Der Einzige, der schlau war, war F. Murray Abraham. Der hat sich eine Option zahlen lassen. Der ging mit Kohle aus der Sache, wir alle anderen nicht. Und ja, und dadurch habe ich dann eben gesagt, okay, dann kriege ich ein bisschen ein Auftrittshonorar, dann mache ich eben die AZ-Diskussion. Da habe ich Franz kennengelernt. Und Franz war eben sofort verliebt in mich. Der wollte also mich unbedingt. Und ich habe mir gedacht, oh nee, schon wieder so ein Promi, keinen Bock drauf. Und dann sind wir auch was essen gegangen und so und habe ihm meine Visitenkarte gegeben, aber er hat sich gar nicht gemeldet. Und dann haben wir uns 3 Monate später beim ZDF getroffen. Da war ich bei der Rezeption und habe gewartet auf meinen Auftritt. Und er hat in einem anderen Studio einen anderen Auftritt gehabt, war auf dem Weg zur Kantine. Und dann habe ich gesagt, warst du zu feig, mich anzurufen und so. Also nochmal neu, Karte, da. Und dann haben wir uns halt kurz danach getroffen und 13 Tage später bin ich dann eingezogen. Also am 1. Juli haben wir uns getroffen, am 13. Juli war ich schon eingezogen. Also es ging ratzfatz. Als wir uns gesehen haben, hat er mir dann eben in ein Buch reingeschrieben, ich denke an dich, ich brauche dich, ich liebe dich. Das war so für ihn besiegelt.
Gleich am Anfang, zack.
Direkt vom Lokal, also wir waren im Theater, dann hat er mir sein Buch mit Widmung, das hat er schon vorbereitet gehabt und so weiter. Und nachdem ich ja auch wiederum Familiengedächtnis schon Vorschädigungen hatte, weil meine Großmutter ja ihre Schauspielkarriere für einen Dichter aufgegeben hatte, also und 4 Kinder gekriegt hat mit ihm, war das in meinem Gehirn natürlich fest verankert. So einen Dichter kann man jetzt nicht einfach stehen lassen, noch dazu einer, der wirklich ein bekannter Dichter ist, ja, geht ja gar nicht, ja. Meine Mutter hatte mir ja auch immer suggeriert, es muss ein Genie sein. Bei ihr mussten alle Männer Genie sein.
Und war ja.
Ja, das war ja der große Vorteil. Deswegen kam der auch gut an. Ja, so, und dann haben wir halt dann wirklich auch schnell, dann sind wir zusammengekommen und hatten dann auch eine sehr kreative, schöne Zeit mit den Kindern. Wir haben die tollsten Reisen, habe ich mit Franz gemacht. Nach Brasilien, nach Indien, nach Thailand, nach Schlag mich tot, wo auch immer, es war Peru. Also wirklich ganz, ganz tolle Reisen haben wir gemeinsam gemacht mit Kleinkindern und so. Und dann haben wir halt die 3 Kinder gekriegt. Dann sind die 3 Kinder, 2 der 3 Kinder haben dann schweres Asthma gekriegt. Deswegen sind wir dann nach Teneriffa gegangen. Und wir waren eigentlich wie so die Riesenotter, wir waren immer 24 Stunden am Tag zusammen, was nicht unbedingt einfach ist. Und meine Karriere als Schauspielerin nicht gut tat, die musste ich halt zur Seite stellen. Andererseits, wenn Kinder blau anlaufen, weil sie keine Luft mehr kriegen, dann ist einem die Karriere wurscht. Und so, und dann waren wir halt auf Teneriffa. Und dann, als ich als junge Frau irgendwann ihm signalisierte, ich möchte noch mal was anderes machen als nur Mutter, Hausfrau, Kinder großziehen und so weiter, da hat er den Wink mit der Leitplanke vom Zaun, den hat er nicht gesehen, den hat er nicht wahrhaben.
Also so eine nicht für ihn immer da seiende Frau wollte er nicht. Kann man das so sagen oder ist das
naja, nein, aber ich denke mal einfach auch, das ist viel Bequemlichkeit dahinter, weil es einfach praktisch ist, wenn man jemanden hat, der kocht und putzt und einem den Rücken frei hält, das ist einfach so. Und die Kinder umsorgt und ein Fremder kostet auch noch Geld und so. Und ja, ist eigentlich ganz praktisch. Und ja.
Und als Ihre Kinder ja 14, 10 und 7 waren, habe ich ausgerechnet, gründeten Sie ja auch 2002 dieses, da waren Sie ja richtig eine Internetpionierin, diesen Chat, die Hausfrauenrevolution mit fast 7 Millionen Besuchern. Mhm. Und haben dann ja auch 2002 ihr erstes Buch geschrieben mit dem gleichnamigen Titel und 2006 dann nach der Scheidung wieder ein Buch wie Frauen ticken. Welche Wandlung in unserer Gesellschaft oder für welche Wandlung in unserer Gesellschaft wollen Sie so gerne oder wollten Sie, vielleicht wollen und wollten Sie immer so kämpfen? Und hat sich heute, über 20 Jahre später, überhaupt irgendwas verändert?
Das ist nicht so einfach zu antworten. Also es war einfach so, dass ich gemerkt habe, dass ich als junge Frau eben beim Ex bin ich nicht angekommen mit meinen Winke, Winke, hallo, ich möchte noch mal was machen in meinem Leben. Das hat er nicht kapiert und so weiter. Und dann ist mir halt klar geworden, ich bin eine junge Frau. Ich habe 3 Kinder, die sind irgendwann groß. Ich habe kein Einkommen und ich habe keine Rente. Und ich habe einen Ehevertrag. Genau, und mir wurde einfach klar, wenn ich nochmal irgendwas anders machen will in meinem Leben, dann muss ich jetzt agieren, weil später habe ich keine Chance mehr. Und so ist es auch gekommen. Und dann habe ich ja diese Hausfrauenrevolution gegründet. Und es ist ja nach wie vor so, um schnell den Sprung zu heute zu machen, es gibt nach wie vor über 15 Millionen sogenannte nur Hausfrauen. Es gibt nach wie vor keine Gleichberechtigung im Lohn zwischen männlich und weiblich. Es ist einfach leider so. Und die Gleichberechtigung würde erst da anfangen, wenn wir das hinkriegen, dass Männer und Frauen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten. Es ist so, dass die Gesellschaft ohne uns Mütter und Hausfrauen nicht existieren würde. Weil ohne Kinder einfach keine Gesellschaft, das müsste auch dem blödsten Politiker irgendwann mal einleuchten. Und es müsste was dafür getan werden, dass diese Frauen insgesamt einfach eine bessere Rente haben. Also ich zahle jetzt schon wieder seit 2002, habe ich ja Hausfrauenrevolution gegründet, ab 2003 war ich dann Kolumnistin und so weiter, da habe ich angefangen Geld zu verdienen. Also ich zahle jetzt schon wieder die letzten 20 Jahre ein und ich habe trotzdem, momentan ist mein aktueller Rentenstand auf 750 Euro. Das heißt, ich werde bis ins Alter arbeiten müssen, weil von einer Rente werde ich nicht leben können. Und wenn ich Sie jetzt frage, zum Beispiel ein Beispiel, ich habe eine Freundin in Berlin, die ist verheiratet mit einem sehr, sehr, sehr schwierigen Künstler, einem tollen, grandiosen Künstler, aber sehr schwierigen Künstler. Dem hat sie immer das Leben lang den Rücken freigehalten, hat ein Kind gekriegt, hat sich immer für den engagiert. Wie viel Rente kriegt sie?
Ja, wenn sie nicht gearbeitet, wahrscheinlich gar keine.
Ja, was nehmen Sie an?
Ja, vielleicht 900 Euro.
100 Euro. Und wir, das ist in Deutschland, wir reden nicht von Mombasa. Also und dann kommen die Leute und sagen, ja, die könnte ja die Grundsicherung, also die wird das Bürgergeld beantragen. Nein, sie ist verheiratet, warum soll sie ein Bürgergeld beantragen? Sie hat ja, wenn sie nicht gearbeitet hat, nein, gearbeitet hat sie. Sie hat diese Familie gewuppt die ganze Zeit. Aber sie kriegt halt kein, sie war nicht erwerbstätig.
Ja, genau, wahrscheinlich genau. Muss man die Wortwahl auch ändern.
Ja, aber das ist eben genau das, was in, sogar unter uns Frauen ja. Einfach in der Formulierung doof ist, ja. Ich habe 3 Kinder großgezogen. Alle 3 haben einen Beruf erlernt. Sie können sich alle selber finanzieren. 2 davon sind Sonderpädagogen. Also ganz falsch kann ich es nicht gemacht haben. Die haben sogar noch eine soziale Ader mitgekriegt, ja. Ich bin Großmutter von einer 9-jährigen Enkeltochter. Also das ist alles optimal gelaufen, ja. Und diese Menschen zahlen ja auch schon wieder in diese Steuer ein und so weiter und so fort. Und natürlich müssten die Frauen nach wie vor bessere Konditionen kriegen. Und dann kommt eben, das ist alles so Augenwischerei, da heißt dann, ja, aber die Mütterrente, ja, das fürs erste Kind gibt's jetzt auch was, also 88, ja, wissen Sie, um welchen Betrag dieser Punkt geht, wo es heißt, ja, da ist jetzt ein Punkt mehr bei der Rente, wissen Sie, wie viel Geld das ist?
Weiß ich gar nicht.
15,60 Euro im Monat.
Unglaublich.
Und das nennen wir Verbesserung. Also insofern, das ist, sind ganz, ganz, ganz wichtige Themen und die haben sich einfach nicht geändert. Ich möchte ein Buch schreiben. Das heißt, da bin ich schon lange dran, da arbeite ich auch dran, aber das ist nicht mein nächstes Buch. Aber da arbeite ich eben auch dran und zwar nennt sich das Knochen zum Nagen. Und deshalb nennt sich das, weil ich in dieser Geschichte schaue ich mir ein Interview mit der Simone de Beauvoir an. Und die Simone de Beauvoir in diesem Interview schimpft darüber, dass sich seit der Veröffentlichung des anderen Geschlechts in den 45 oder 49, wann sie es veröffentlicht hatte, bis zu 75, wo das Interview ist, nichts geändert hat. Und ich sehe das, ich habe wiederum 30 Jahre später die Hausfrauenrevolution gegründet und sehe das dann nochmal 20 Jahre später und schaue da drauf zurück und sehe, boah, es hat sich auch nichts verändert. So, das ist so ungefähr die Geschichte. Also da kommen dann ganz viele Beispiele, ganz verrückte Beispiele rein. Aber in diesem Interview fragt der Interviewer die Simone de Beauvoir, ja, aber 75 wurde gemerkt, ja, aber Sie wissen ja, ja, wir haben doch in Frankreich jetzt doch immerhin schon eine Ministerin und so. Und dann schaut die den nur so ganz giftig an mit ihren knallroten Fingernägeln und macht dann auch so eine Geste dazu und sagt, ach, das sind doch nur Knochen zum Nagen, die man den Frauen hinwirft, damit sie meinen, man beschäftigt sich mit ihnen. So. Und genau diese Knochen zum Nagen haben wir ununterbrochen. Dieses Gendern. Wupp, wieder ein Knochen, ja. Quotenfrau, wupp, wieder ein Knochen. Und nur, es sind nur Knochen, die uns hingeschmissen werden, ja. Schaut man das bayerische Kabinett jetzt gerade an, ja, von 18 Ministern sind 4 Minister weiblich. Ja, wo ist denn nun die Quotenfrau? Ja, wo ist sie denn hingekommen? Also das ist, also es hat sich nichts geändert. Und auch in meiner Erfahrung mit der Hausfrauenrevolution, ich habe versucht, Frauen aufzumachen. Ich habe versucht, dass die Frauen, am liebsten hätte ich gehabt, dass sie auf die Straße gehen, dass wir streiken und so weiter. Aber das geht nicht, weil Frauen stellen sich immer selber ein Bein. Und wie ich mal in einem Interview mit der Bascha Mika gesagt habe bei der Taz, Frauen können nicht kämpfen, sondern nur keifen. Und dann hatte ich alle Frauen gegen mich, weil das haben sie nicht gerne gehört. Aber es ist leider so. Das Hauptproblem ist bei den Frauen, dass die Frauen sich immer definieren müssen. Das gibt's bei den Männern nicht so, ja. Also da ist man die Karrierefrau, die Rabenmutter, die nur Hausfrau, die Helikoptermutter, die, und so weiter. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Bezeichnungen, ja, die wie sich Frauen bezeichnen. Und jetzt gerade aktuell war ein Interview in der Süddeutschen mit der sehr verehrten, mir sehr verehrten und lieben Freundin auch Gisela Schneeberger, mit Michaela May und
Jutta Speidel,
genau. Und dann haben sich auch die drei Damen da wegen den bessere Rollen für ältere Frauen im Film, ja, wo man einfach nur sagt, nee, bessere Rollen für Frauen, es reicht, das Alt kann man einfach mal streichen, weil die Frauen werden noch immer wie vor 50 Jahren als die Schöne, die Geliebte, die Hausfrau, die Omi oder sonst was eingesetzt und ab und zu mal ist dann hier so eine Kommissarin, ja, aber also ganz, ganz viele Rollen und aber auch diese intelligenten Frauen, die aber Rente haben, denen es also wirklich gut geht, die beschweren sich und sagen, sie wollen nicht die Oma spielen. So, und jetzt sage ich, ich würde aber gerne Oma spielen. Ich bin mit 49 Oma geworden. Für mich ist Oma keine alte Frau mit grauem Dutt und Rollator. Für mich ist Oma eine aktive, attraktive Frau, so wie sie das ja auch sind. Ja, die noch alles wuppen kann mit dem Enkelkind, mit dem einen, mit dem anderen und so weiter und so fort. Ja, also, und es hakt, es steht und fällt immer damit, dass die Frauen sich definieren und zwar untereinander auch definieren. Man würde das nie über einen Mann sagen. Man würde nie sagen, bessere Rollen für ältere Männer. Würde man nicht sagen, käme gar nicht auf der Idee. Ein reifer Mann ist doch was Tolles, nicht wahr? Ja, die Frau ist dann immer alt oder hässlich oder so. Also es wird uns so viel Bilder von außen und wir bedienen diese Bilder von außen einfach auch noch. Das ist das Schlimme. Die Bilder werden auch noch weiter bedient und wir benutzen die selber und wir fallen selber drauf ein. Sie fallen auf das TV-Bild der alten Oma rein. Statt zu sagen, nee, alte Oma gibt's auch, aber es gibt auch junge Oma. Ja.
Also sind wir schon auch ein bisschen selber schuld?
Ja, natürlich. Ach, das sind nur die Knochen zum Nagen. Ja, ja, die Simone de Beauvoir hat recht, ja. Und aber diese intelligenten Frauen, diese tollen Frauen, die so eine Power hatten, die haben das auch schon eben schon in den 50ern auf den Punkt gebracht. Die Louise Bourgeois, die tolle Künstlerin, Bildhauerin, Malerin, ja, die hat sich ab dem 40. Lebensjahr geweigert, einen Spiegel daheim zu haben, weil sie gesagt hat, ein Spiegel stört ihre innere Jugend. Deswegen schaut die auch auf allen Fotos immer so ein bisschen so wie so eine graue Maus aus, ja. Und das stimmt aber auch irgendwo, weil das
ja,
ist
natürlich.
Ja, also es ist nur dieses Spiegelbild der Gesellschaft, was wir immer drauf gedrückt kriegen.
Und besteht da Hoffnung Ihrer Meinung nach, dass wir es schaffen, eventuell uns da zu wandeln?
Naja, es hat sich schon einiges geändert, Gott sei Dank. Also wir haben eine neue Generation Mann zum Beispiel auch gekriegt. Also die ist nicht nur die Macho à la Krötz, sondern da gibt's jetzt schon eine neue Generation, die abwascht und die auch mal mit dem Kinderwagen durch die Gegend läuft und so weiter und so fort und sich einen Erziehungsurlaub nimmt. Aber trotzdem ist halt diese ganzen gesellschaftlichen Strukturen so tief in uns verankert.
Ja.
Die sind einfach so wahnsinnig tief verankert, auch mit diesen blöden Sprichwörtern und Bildern, die man sagt, ja. Und auch dieses Verschweigen von so vielen Dingen, das ist einfach, man gewisse Dinge tut man nicht, sagt man nicht, Dingsbum, ist ganz, ganz schrecklich. Und wenn wir Frauen nicht aufmachen, in erster Linie die Frauen, und wir aufhören, uns zu definieren, mir ist es doch wurscht, ob ich ein Autor bin oder eine Autorin und so weiter. Ich brauche das innen wie außen nicht die ganze Zeit, ja. Ist ja okay, aber das ist nicht relevant für mich. Relevant ist für mich, dass ich meine Leistung gut mache, dass meine Leistung anerkannt ist, dass man mich so nimmt, wie ich bin, dass man mich nicht auf mein Äußerliches reduziert, ja, das machen wir bei den Männern nicht.
Die Männer machen das. Mir letztens aufgefallen, da hat irgendwie mein Mann plötzlich irgendein Bild von einer Schauspielerin gesehen und sagte so salopp: "Mei, die ist aber jetzt auch schon ganz schön aus dem Leim gegangen." Und da habe ich mich ein bisschen aufgeregt und habe gesagt: "Diesen Ausdruck gibt es bei Männern überhaupt nie.
Nee.
Du siehst irgendwie Robert De Niro auf dem Foto und sagst nicht, obwohl er aus dem Leim gegangen ist, sagt man das nicht.
Nee.
Das sagt man nur zu Frauen."
Ja.
Ja, und dann war er ganz perplex und es ist ihm gar nicht aufgefallen, so ungefähr, dass er halt das natürlich, so, das gehört sich fast nicht. Ja. Wir sollen das mal gescheit zusammenreißen, dass wir nicht aus dem Leim gehen, weißt du. Also ich hatte mich dann ein bisschen mit ihm angelegt. Ihr Leben war aber nicht nur ein sonniges. 1991 unternahm ihre manisch-depressive Mutter einen Suizidversuch. Ihr Sohn stürzte auf Teneriffa mit 12 Jahren von einer über 20 Meter hohen Klippe und überlebte wie durch ein Wunder. 2002 bekam sie eine Lungenembolie. 2005 verstarb ihre inzwischen verarmte und an Altersdemenz erkrankte Mami. 2006 wurde die Scheidung Wahrhaftigkeit und 2013 starb ihr Vater. Wie begegnen Sie Schicksal und wie verarbeiten Sie ein jedes?
Naja, Schicksal kann man nicht begegnen. Das ist einfach da.
Ja, also, wenn es da ist.
Ja, also der Selbstmordversuch, das ist jetzt so viel hintereinander aufgelistet. Der Selbstmordversuch meiner Mutter, der hat mich ja persönlich nicht betroffen. Ich hatte ja gewusst, dass sie manisch-depressiv ist und ich hatte das alles gesehen und die Familie hat es halt nicht sehen wollen, weil viele die Hand aufgehalten haben und halt Geld auch von ihr gekriegt haben. Und deshalb wurde das sehr verdrängt. Und meine Mutter hätte den Selbstmordversuch nicht überlebt, wenn ich nicht ihre Sekretärin dann nach München geschickt hatte, um nachzuschauen, nach dem Rechten zu schauen. Also insofern, bloß war halt da ihr Untergang da irgendwie schon besiegelt. Und die Umwelt hat es halt auch zugelassen, ja, und hat da nicht auf uns gehört, wo wir gesagt haben, es ist, man muss ihr jetzt, sie braucht jetzt professionelle Hilfe, ja. Und der Teufel der Krankheit hat sie halt dann wieder die Tabletten absetzen lassen. Das Gute war, dass sie halt dann nicht zu lange in diesem Übergangsstadium, sie hatte keine Demenz, sondern sie hatte 16 Schlaganfälle gekriegt durch diese manische Depression, die dann außer Kontrolle geraten ist. Es ist halt immer auf Vollgas gelaufen und mit jedem Schlaganfall ging halt ein Lichtchen mehr aus. Ja, und mein Sohn, ja, das war halt ein Unfall, der wollte Kracher schmeißen und in eine Schlucht, damit schön kracht, und ist auf einen losen Stein gekommen und hat ja wie durch ein Wunder überlebt. Und seitdem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Seitdem ist mir die Dankbarkeit eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben und die übe ich jeden Tag. Also dankbar zu sein, wenn ich schöne Momente erlebe oder gutes Essen habe oder einen schönen Sonnenuntergang sehe oder so, dann bleibe ich halt auch stehen und schaue es mir an, weil es ein Moment für mich ist, wo ich einfach Dankbarkeit empfinden kann, dass alles gut ist. Und momentan ist alles gut. Und wie meine Mutter gestorben ist, war ich froh, dass sie erlöst wurde von dem Ganzen. Das war kein Leben mehr für sie, das war ganz schrecklich. Und sie war ja dann mit dem Tod meiner Großmutter, die war ja 9 Jahre bettlägerig, also, und sie ist ja mit 79 gestorben. Also das ist ja ein Alter, da rennen ja anderen noch fit auf den Berg hoch, ja. Also nein, das ist gut, dass sie gehen durfte. Und mein Vater, ja, der war auch ganz arm dran. Der hat, als ich ihn noch kurz vor seinem Tod gesehen hat, hat gesagt, er kann nicht mehr das machen, was er gern gemacht hat. Er kann nicht mehr rauchen, er kann nicht mehr saufen, er kann nicht mehr malen, und füllen kann er auch nicht mehr. Und es war irgendwie dann so einleuchtend, dass auch da habe ich gehofft, dass er gut gehen kann. Und er konnte gut gehen eigentlich, ja. Aber ich war nicht bei ihm. Also insofern, diese Schicksalsschläge, mein Gott, man hat die im Leben, aber die gehören dazu. Es la vida, sagt man im Spanischen. Wenn jemand stirbt, sagen sie halt immer es la vida. Das ist das Leben. Und das ist auch so, es geht dann immer irgendwie weiter.
Mhm. Bei Ihnen ging es ja dann auch weiter mit der Neugierde. Sie haben nach dem Tod Ihrer Mutter plötzlich ein bisschen gespürt, genaueres über Ihre Vorfahren zu erfahren oder erfahren zu wollen. Sie haben sich auf den Weg gemacht, sind durch Europa gereist, haben Verwandte aufgesucht, in Kisten nach Briefen und Fotos gestöbert, so die Geschichte Ihrer Wurzeln zusammengetragen. Dabei ist das Buch Meine Schells, eine Familie gesucht und mich gefunden entstanden, welches 2011 veröffentlicht wurde. Was hat Sie auf dieser Reise, man liest in die Selbstfindung, vielleicht war es gar keine, am tiefsten bewegt und berührt? Weil es ist ja letztendlich doch eine Erfahrung gewesen.
Ja, also um auf die Bücher zurückzukommen, aber das habe ich jetzt vorhin noch ausgelassen. Also ich bin ja 2002 habe ich eben die Hausfrauenrevolution gegründet, 2003 habe ich eben angefangen, Kolumnistin zu sein, und die Scheidung habe ich mir gut leisten können, weil ich 2006 der 2004 kam die Hausfrauenrevolution, das Buch, die Hausfrauenrevolution, If Pigs Could Fly, und 2006 kam eben Wie Frauen ticken auf dem Markt, das ich zusammen mit dem Hauke Prost geschrieben habe. Und dieses Buch hat sich überhaupt 200.000 Mal verkauft. Und dadurch konnte ich mir die Scheidung auch richtig leisten und konnte auch weitermachen. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil Schreiben ist eine ganz harte Arbeit. und man verdient dabei sehr, sehr wenig. Und wenn man Glück hat, dann hat man einmal einen Bestseller und dann reicht da auch das Geld. Aber wie bei dem Ahnenbuch, das war eher ein Flop und sehr viel Arbeit. Ich habe da 4,5 Jahre an diesem Buch geschrieben und hat mich fast an den Rande des Wahnsinns gebracht. Und insofern, nein, sowas möchte ich nicht mehr schreiben. Es war spannend, die Wurzeln zu erforschen. Ich habe mir nicht gedacht, dass es so schwierig ist und dass es so langwierig wird und so weiter und so fort. Last not least habe ich der Familie ein gutes Buch hinterlassen, damit sie wissen, who is who innerhalb der Familie. Und es ist interessant, wie viele Schicksale dahinter immer hängen und wie stark das Familiengedächtnis zusammenhängt. Ja. Das ist spannend. Und es war schön, es war schon eine tolle Reise. Aber wie gesagt, da bin ich zuerst bei einem Verlag gewesen. Der hat das Buch, das war ein Auftragswerk und dann habe ich es gemacht. Und dann haben die aber, dann stand im Vertrag drinnen, zweite Rate nur bei Manuskriptannahme. Und dann haben mir die mir das Manuskript nicht angenommen und wollten mir einen Ghostwriter aufs Auge setzen und meinten, ich soll es jetzt endlich einsehen, ich bin nun mal keine Schriftstellerin. Daraufhin habe ich gesagt, ich lebe davon. Und dann musste ich mich halt da durchsetzen und dann habe ich die Rechte wieder erkämpft, dann habe ich einen anderen Verlag gesucht und so weiter und so fort. Und dann hat es, ja, 2008 habe ich das Buch angefangen zu schreiben, dann hat es eben bis 2011 gedauert, bis das Buch auf dem Markt war. Und dann war das alles versemmelt, weil da bin ich bei Frank Elsner schon aufgetreten, da war das Buch noch nicht im Buchladen, also lauter Dramen. Und dann ging das Buch unter, leider. Ja.
Oh, vielleicht ist es jetzt interessant wieder.
Ja, kann sein.
Nach der Veröffentlichung dieses Buches kam mir dann die große Frage auf, was nun? Sie waren inzwischen seit 5 Jahren geschieden, die Kinder aus dem Haus, sie haben eigenes Geld verdienen müssen. Der Lebensmittelpunkt war und ist noch immer Teneriffa. Sie pendeln ja zwischen ihrer alten Heimatstadt Wasserburg am Inn und eben der schönen Insel. Und der erfolgreiche ehemalige TV-Produzent Wolfgang Rademann, der unter anderem die Serie Das Traumschiff bekannt gemacht hat und produziert hat, war ein guter Freund von der Familie und half ihnen 2012 so ein bisschen wieder in der Schauspielerei Fuß zu fassen. So bekamen sie auch wieder Rollen, zum Beispiel in Rosamunde Pilcher-Filmen oder in Inga Lindström-Serien oder Sendungen, Folgen. Fühlte sich diese Rückkehr in den früheren Beruf oder noch nicht so lange her, aber dennoch würde ich das mal als früheren Beruf bezeichnen, so ein bisschen wie so eine Befreiung an? Oder war das eher auch eine Bürde?
Nee, Bürde war es keiner. Es ist ein angenehmer Job und man wird gut bezahlt, wenn man einen Job hat. Das ist super. Und für mich war alle andere Arbeit, die ich sonst gemacht habe, richtige Arbeit. Das war für mich Holiday am Set, ein bisschen da vor mich hinzuwedeln und eine Rolle zu spielen. Also das ist nehme ich nicht als sicher, wenn ich große, tolle, schöne Rollen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Produzenten, gerne würde ich anspruchsvolle Rollen spielen, egal ob für alte oder für junge Frauen. Nee, also ich habe das sehr gerne gemacht, weil das einfach ein erholsamer Job war und mir auch Spaß gemacht hat. Und ich finde es bedauerlich, muss ich ehrlich sagen, dass ich so wenig Rollen angeboten kriege. Und ich weiß aber nicht, woran es hakt. Weil ich gerne nebenbei als Schauspielerin arbeite. Aber nicht nicht als meine Hauptarbeit. Aber als nebenbei wäre das wunderbar, wäre sehr schön.
Das ist interessant, dass Sie das so offen formulieren, weil ich kenne auch andere Schauspielerinnen, die das eher immer ein bisschen geheimer halten, weil es ihnen auch vielleicht unangenehm ist oder peinlich. Aber es scheint sich halt wie ein roter Faden durchzuziehen, dass die Schauspielerei an sich, selbst wenn man ein großes Talent hat, so wie Sie, nicht unbedingt einhergeht, dass man davon leben kann.
Nee, gar nicht. Also die Schauspielerei, wohlgemerkt, da gibt's Unterschiede auch noch bei der Schauspielerei, ja. Also wenn ich im Theater eine Rolle spiele und das Publikum catchen muss und so weiter, da braucht man viel Wissen und viel Kraft und viel Power. Also das ist und man braucht auch genügend Talent, damit man dieses Publikum von oben runter catchen kann. Im Film verwischt sich das alles und das ist leider ein bisschen so zwischen den Leuten, die wirklich eine Begabung haben oder auch eine Ausbildung haben und denen, die einfach gar nichts sind, die irgendein Gesicht haben und dann werden sie auch als Star hochstilisiert oder so. Das ist alles sehr, sehr, also da gibt's keine Grenzen mehr. Und was ich hier, also als Schauspielerin, ich würde keinem meiner Kinder empfehlen, Schauspieler zu werden. Ja, das ist ein absoluter unsicherer Beruf, ganz schrecklich. Ja, macht lieber was Ordentliches, ja, wo ihr einfach auch wisst, dass die Kohle reinkommt, am Ende des Monats auch was da ist. Also, aber gut, ich habe das, ich hatte das mitgewählt gehabt. Ich find's bloß schade, dass man auch als Schauspieler so abhängig ist. Ja, es sind immer die gleichen Gesichter im Fernsehen, immer. Ja. Also ich spreche ja gar nicht von anspruchsvollen Rollen, die kriege ich ja sowieso nicht. Ja, also aber so kleine nette TV-Rollen hätten sie mir ruhig anbieten können.
Aber seit einigen Monaten stehen sie ja wieder voll im Rampenlicht, weil sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Franz Xaver Krötz ja das Buch Szenen keiner Ehe geschrieben haben und dieses ein riesiger Erfolg geworden ist. Ja. Sie halten gemeinsam Lesungen, treten gemeinsam in Talkshows auf, wo ich übrigens sehr lachen musste, und plötzlich wandelt sich wieder ihr Leben. Ein alter Mercedes führte sie zusammen. Ihr Ex-Mann wollte diesen mit einem ihrer Kinder von Teneriffa nach Deutschland bringen, aber keines hatte so richtig Zeit und Lust. Und dann haben sie ihm angeboten, ihn doch auf diese Reise zu begleiten. Und eigentlich hatten sie ja, zumindest was man liest, seit der Trennung sich nicht mehr so viel zu sagen. Und wenn, dann waren das eher Streitgespräche. Und lediglich so die Verbindung zu den Kindern ließ sie ab und zu so ein bisschen zusammenreißen. Und wie so von fremder Hand gesteuert, haben sie sich tatsächlich auf diese gemeinsame Reise begeben und mussten, weil das Auto in der Werkstatt noch nicht fertig war, wochenlang auf Teneriffa warten und somit insgesamt gezwungenermaßen fast 10 Wochen gemeinsam verbringen. Sie kamen gleich zu Anfang auf die Idee, dass jeder von ihnen tagtäglich seine Gedanken und Gefühle niederschreibt, aber der andere die nicht zu lesen bekommt. Und dann kam ihnen auch noch die wunderbare Idee zu dem Buch und zu dem Buchtitel Szenen keiner Ehe. Ich habe das Buch verschlungen, ich habe es total geliebt und ich kenne witzigerweise jetzt schon viele Frauen, die unabhängig von mir dieses Buch empfehlen und sagen, du musst es lesen, es ist so toll. Und dann sage ich immer, habe ich schon. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich schon ein Hörbuch? Habe ich mir letztens so überlegt, weil nein, das wäre ja eigentlich auch genial. Weißt du, das müssen sie unbedingt noch machen. Und also ich finde es wirklich grandios geschrieben und alle, die jetzt zuhören, sollten es unbedingt lesen. Mich würde so ein bisschen interessieren, wie sie so mit dieser rauen, für mich manchmal auch so ein bisschen beleidigenden Art ihres Ex-Mannes, ich weiß, der ist eher so ein bisschen zynisch und so, aber so manchmal ist die Sprache ja schon so ein bisschen schonungslos, ja, so auch sich selbst gegenüber, aber auch ein bisschen manchmal ihnen gegenüber. Schmunzeln sie da einfach nur, weil sie sagen, mei, so ist er halt?
Naja, also mit dem Buch war es halt so, ich hatte immer schon in meinem Kopf gehabt, dass man mal auf Augenhöhe was gemeinsam machen könnte. Wir hatten ja eine Lesung gemacht, Krötz liest Krötz, die kam sehr gut an. Und das war das erste Mal, wo ich mich beruflich auf gleicher Höhe mit ihm befand. Und als wir da in der Küche saßen in Teneriffa, also auf Teneriffa, so muss man sagen, in meiner Küche saßen, da habe ich gesagt zu ihm eben, du lass uns doch diese Zeit nutzen. Und weil mir das immer vorschwebte, dass ein Paar sich die Dinge aufschreibt, die es sich nicht sagt untertags. Und kam eben auf den Titel. Und es sehen keiner Ehe, dass dieser Titel, der hat ihm einfach sehr gut gefallen. Da konnte er sich irgendwie was drunter vorstellen. Und das haben wir auch so durchgezogen. Also jeder musste pro Tag mindestens eine Seite schreiben und egal was, wir zeigen uns die Texte nicht, wir beeinflussen die Texte nicht und wir schicken das Manuskript separat zum Verlag. Das war eigentlich für mich die schwerste Herausforderung bei diesem Buch insgesamt, weil ich ja wusste, was ich geschrieben habe und dann wollte ich nicht unbedingt, dass er es nicht gelesen hat, bevor ich es abschicke und habe auch ihm gesagt, magst du es nicht lesen? Und er hat gesagt, nein, und dann hat es abgeschickt und erst als er verlag, dann schrie, ja, toll, wollen wir unbedingt haben, wollen wir, sofort und noch im Herbst soll es rauskommen. Da hat er gesagt, ja, vielleicht sollten wir es doch mal lesen. Und dann habe ich sein Manuskript gekriegt und er hat meins gekriegt. Und ich habe Gott sei Dank von Anfang an gleich die Texte parallel gelesen und habe gesehen, ah, okay, das funktioniert. Weil das hätte man nicht planen können. Das ist nicht ein Buch, das man kalkulieren konnte. Man hat nicht, wir haben ja kein Exposé gehabt, wir haben gar nichts gehabt. Wir haben nur diese Idee gehabt, dass jeder schreibt und ich wusste ja auch nicht, wie das funktioniert. Wir haben wirklich da, als ich die Texte nebeneinander stehen hatte, habe ich gesehen, es funktioniert. Und manchmal habe ich schon eine Schnappatmung gekriegt, weil das ist einfach unter der Gürtellinie manchmal, wie der Kratz schreibt. Aber gut. Ich habe tief durchgeatmet und habe gedacht, okay, es funktioniert. Und man merkt ja auch von den Texten her, wenn er schlecht drauf ist und so weiter, dann reflektiert das in meine Situation rein. Und wenn wir beide gut drauf sind, dann zeigt sich das genauso in den Texten wieder. Also es hat funktioniert. Aber ja, also einfach ist es nicht. Nein,
man muss vielleicht den Hörern, die das Buch ja vielleicht noch nicht kennen, erklären, dass es eben so war, wenn sie einen Tag was geschrieben haben und der andere hat an dem Tag was geschrieben, dann ist das im Buch grafisch so gelöst, dass das in einer bisschen anderen Typografie, eben linke Seite sind sie, rechte Seite ist er. Das heißt, das fand ich ganz schön beim Lesen, dass man eben nicht erst, sag ich mal, 3-4 Tage lang nur sie liest und ja, dann,
weil dann, na, hätten wir alles vergessen.
Also ich fand das auch irgendwie cool, weil das war so, manche Dinge haben sie ja auch an dem Tag ganz anders empfunden als er, ja. Also fast schon so ein bisschen wie, sie schreiben, es hat geregnet, er sagt, es ist aber schöne Sonne, ja. Also so war es nicht. Ja. Aber, ja, die Stimmungen waren nicht immer die gleichen.
Ja.
Können Sie sich denn heute nach dieser Reise und nach diesen Lesungen und diesen Talkshows jetzt vorstellen, wieder mit ihm zusammenzukommen? Weil ich habe ja in diesem Lesen immer noch irgendwie Liebe gespürt.
Naja, also man muss jetzt dazu sagen, ein Buch ist auch, und da würde er jetzt richtig drauf pochen, ist auch Literatur und irgendwo muss ja der Leser dann auch noch eine Hoffnung schöpfen. Also das ist nicht nur alles die 1:1 Realität, die wir da wiedergeben. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man eben aufmacht und literarisch was festhält, in einer anderen Form, dass eine Liebe durchaus besteht, ist durch unsere drei Kinder schon allein gewährleistet, weil das jemand, mit dem man drei Kinder großgezogen hat und also ich könnte eine Beziehung gar nicht nie auf den Müll schmeißen, unter Anführungsstrichen. Aber nein, es gibt jetzt kein Comeback, in dem wir wieder zusammenziehen oder sowas. Nein. Ich liebe meine Unabhängigkeit. Und wegen dem bisschen Sex kommt mir kein Mann mehr ins Haus. Nein.
Sehr lustig. Nein, aber ich hatte so an manchen Stellen das Gefühl, zumindest bei seinen Passagen, dass er so eine Bewunderung für sie hat. Dass er irgendwie, wie so, als hätte er wieder was Neues oder was Früheres in ihnen entdeckt, was er eben liebt, also was er mag. Und das fand ich irgendwie, hat er eine sehr, finde ich auch, schöne Art zu schreiben. Also sie schreiben auch wunderbar, aber er hat noch mal sowas, wo man vielleicht einen Satz gut, das haben die Dichter wahrscheinlich so an sich, wo man schon manchmal noch mal den Satz noch mal lesen muss, ja, um ihn dann auch zu verstehen, also zumindest ich. Also dieses, ich weiß nicht, irgendwie war da sowas Versöhnliches in ihm mitgeschwungen.
Ja. Ja, das ist doch schön, wenn das bei Ihnen so ankommt, dann wird das schon so sein.
In diesem Buch öffnen Sie erstmals auch ein ganz dunkles Kapitel Ihres Lebens. Sie beschreiben dort sehr detailliert den Missbrauch durch Ihren berühmten Onkel Maximilian Schell, der Sie im Alter von 14 Jahren gegen Ihren Willen entjungferte. Sie haben bis jetzt niemanden je davon erzählt, also bis dato des Buches, auch Ihrer Mami nicht, auch nicht Ihrem späteren Mann, also auch nicht später Ihrem Mann. Haben Sie diese vielen Jahrzehnte geschwiegen, weil Sie irgendwie Angst hatten, die machen was kaputt, also die Familie kaputt, oder sie, es glaubt Ihnen niemand, weil schließlich ist es ja ein Star, der Ihnen das angetan hat.
Das ist ganz unwichtig. Den Star können Sie weglassen. Das ist ganz unwichtig. Es war mein Onkel, Punkt. Mhm. Und in jeder Familie, wo der Onkel oder der Vater oder sonst was die Tochter, die Nichte missbraucht, bricht das Familiengerüst zusammen und es wird automatisch der Schleier des Schweigens drüber ausgebreitet. Das ist es ja. Ich habe mich hingestellt für all die, die nicht den Mund aufmachen können. Und es sind Millionen, denen es so geht oder ergangen ist wie mir. Und es wird nach wie vor weggekehrt. Und zwar alles drum und dran. Das Victim Blaming, was mir widerfahren ist durch diese Veröffentlichung, ist sagenhaft. Kein Mensch kontrolliert die Kommentare, zum Beispiel unter 3:9. Ja, bei YouTube, wenn man sich da die Kommentare anschaut, wie gehässig die teilweise auf mich sind und so weiter, von Effekthascherei bis weiß der Kobas alles und der arme Tote. Und der arme Tote kann sich ja nicht mehr wehren. Ja, wo man dann nur sagt, ja, hört ihr euch alle selber reden. Also ganz, ganz schlimm. Das kontrolliert kein Mensch mehr, auch bei Capriccio nicht. Also das ist einfach, da wird man einer Meute überlassen, ja. Und es hat null Konsequenzen für den Tätern. Null. Und das Schlimme war ja eigentlich, dass ich diesen doppelten Missbrauch erlebt habe, weil mein Text ist ganz stilvoll, ganz klassisch und er ist vollkommen unsentimental. Es ist einfach nur eine Beschreibung, wie ein Machtmissbrauch zusätzlich stattfindet. Und ich habe ja wohlgemerkt meinen Onkel geliebt. Mir war das auch wurscht, ob der jetzt Oscarpreisträger ist oder sonst was. Es war einfach mein Onkel. Ich habe diesen Menschen vertraut. Und er hat ja nicht nur mich missbraucht, er hat ja auch meine Cousine, also seine leibliche Tochter missbraucht, wie sich dann im Nachhinein herausstellte, ja. Und noch viele andere. Und er hatte auch in Amerika sexuelle Gerichtsverfahren gehabt und so weiter und so fort, wegen sexueller Belästigung und. Aber das ist alles weggewischt. Das ist alles weggeschickt. Er hat noch immer seinen Oscar. Bunte, die meinen Text genommen hat, zerstückelt hat, also missbraucht hat. Ich bin wirklich doppelter Missbrauch, weil ich habe die Journalisten mussten eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben für die Interviews, die wir geführt haben, damit das erst zum Erscheinen des Buches ist. Und ich habe bei Bunte habe ich ein Interview mit Franz gegeben und die hatten das auch unterschrieben und das Interview habe ich auch gegengelesen und habe ich genehmigt. Und die wollten vor dem Erscheinungstermin rauskommen, halt eine Woche vorher, was wir auch genehmigt haben. Aber sie haben nicht gesagt, dass sie meinen Text, diese Stelle des Missbrauchs, das sind 4000 Zeichen. Von den 4000 Zeichen haben sie 3000 Zeichen genommen, haben sie zerstückelt, verändert, mit Namen ergänzt, mit Todesdatum ergänzt und so weiter und so fort. Und dann war es wie stille Post. Dann lief dieses Ding von einem, also von den ganzen großen Zeitungen, von der Zeit über die FAZ, über Zürcher Neue Zeitung. Ja, die Bild habe ich dann eingeschalten, weil ich gemerkt habe, ich muss mich noch wenigstens zur Wehr setzen, dass ich noch eine zweite Stimme haben, damit die nicht das Oberwasser haben. Der Reporter, der das Interview mit uns gemacht hat, der hat dann im Nachhinein öffentlich gesagt, ich habe die Sache aufgedeckt. Also unfassbar. Und steht auch im bei YouTube, kann man das auch sehen, sagt, meine Lieblingsgeschichte der Woche ist das und so. Also ganz, ganz schrecklich. Das ist Victim Blaming vom Feinsten. Ja, mit diesem Titelblatt. Ich habe es hat dann eine Journalistin, einen Freund von mir angerufen, gesagt, ja, wir wollen dann noch was machen. Wir wollen noch ein Foto haben. Ja, ein ganz großer, toller Fotograf würde mich fotografieren. Und da hätten sie mir für das Foto, hätten sie mir auch noch was gezahlt. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte wissen, was habt ihr vor? Und sie haben es mir nicht gesagt. Und sie haben nicht gesagt, dass sie meinen Text missbrauchen. Und sie haben dann vor allem im Nachhinein, das ist dann wirklich so, also erschienen und dann ging halt dieses ganze Ding hin und her und dann habe ich die Bild gebeten, dass sie wenigstens nochmal Gegenstimmen kriegen und so weiter, damit das nicht nur die Alleinherrschaft ist von der Bunten. Und dann habe ich wirklich den Vorstand, den einen Vorstand angeschrieben, den anderen Vorstand angeschrieben, den Chefredakteur angeschrieben und alle Herren haben sich nicht herabgelassen, mit mir zu sprechen. Ich hätte nur noch die Wahl gehabt, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Ich hätte auch gewinnen können, aber ich war zu erschöpft. Ich war einfach zu erschöpft, mich zu wehren. Ja, und das war richtig, richtig schlimm. Das war nicht schön, nein. Und das ist das Schlimme, dass eben es keine Konsequenzen hat. Also wenn die schon so eine Story machen, dann hätten sie diese zwei Bambis, die sie meinem Onkel gegeben haben, fürs Lebenswerk und für meine Schwester Maria zumindest aberkennen oder mir ein Bambi geben können, dass ich den Mund aufgemacht habe für alle anderen Opfer. Und ja, ich frage mich, wie weit das insgesamt geht. Am Schluss war ich nur noch die Nichte von ohne Namen, die ein Buch geschrieben hat ohne Namen. Und mein Text wurde aber zitiert. Und für mich ist das richtig schlimm gewesen, weil ich habe ja meinen Text so diskret geschrieben, in einem Zusammenhang gebettet, dass die Leute sich selber eine Meinung drüber bilden können, warum ich das so spät sage. Und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Ein Opfer kann nie, aber wenn ein Opfer redet, dann darf man es nicht fertig machen. Und das ist genau das, was den ganzen vielen Menschen passiert. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich habe eine Talkshow gehabt und da bin ich aufgetreten und danach kam der Gästebetreuerin zu mir und die so eine ganz junge Frau und die sagte, ich gehe jetzt. Und sage ich, ja, gut, tschüss. Und dann rieb die sich die Schenkel und schaute mich so an und sagte dann nur, übrigens, danke, dass Sie laut sind. Und hat sich umgedreht und ist gegangen. Und da wusste ich, wow. Okay, da ist Ähnliches passiert. Ich habe beim Büchersignieren Männer bei mir stehen gehabt oder einen Mann zumindest, der zu mir gesagt hat, ich bin noch nicht so weit. Und dann sage ich, was meinen Sie? Dass ich mich offenbare und dass ich das sage.
Weil Ihnen das auch geschehen ist.
Naja, natürlich. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele.
Gibt es da kein Urheberrecht für Texte?
Natürlich gibt es ein Urheberrecht, aber es ist ein Zitat, die machen dann unter Zitatrecht und das ist ja veröffentlicht dann worden. Bloß es war halt, es konnte niemand auf meinen Originaltext zurückgreifen, weil das Buch ja nicht auf dem Markt war.
Richtig.
Und das war das Heimtückische. Sonst hätte ja jeder selber nochmal das Buch lesen können oder nachlesen können. So haben alle auch renommierten Zeitungen sich einfach eine Story mit erfunden, mit dem, was aus diesen Zitaten, von diesen Zitaten, das ist wie Stille Post.
Also alle schreiben voneinander ab sozusagen.
Ja, ja, ist ganz schrecklich. Mhm. Und das ist eben sehr traurig, ja.
Ja, ich erinnere mich auch noch daran, als ich das in der auf der Bunten und in der Bunten gelesen habe. Und da gab's ja, wenn ich mich richtig erinnere, gar keine, überhaupt keine Querverbindung zu Ihrem Buch. Also es war noch nicht
Doch, es gab das Interview mit meinem Ex dahinter. Es war wie zwei Stories.
Ja, vielleicht habe ich das gar nicht wahrgenommen.
Ja, genau, aber eben, weil, aber das war ja das, was nicht okay war. Ja. Ich hatte ja das Interview, hatte ich ja genehmigt. Und aus dem Interview, da kam noch mal was vor, habe ich gesagt, das muss rausgestrichen werden. Haben sie auch gemacht. Aber sie haben halt eine extra Story dazu aufgemacht, ohne mich einzubeziehen. Und ich wünsche keinem Menschen, nicht einmal dem ärgsten Feind, diese Hetze, die ich da erlebt habe, mit Kamerateams, die im Theater aufgetaucht sind, die mich filmen wollten und Dings und Interviews und also ganz, ganz schrecklich. Ganz schrecklich, ja. Ist nicht schön.
Würden Sie es nochmal öffentlich sagen? Also mit all der Erfahrung, die Sie jetzt haben?
Ja, natürlich. Also das, ich bin ja drüber hinweg, sonst
aber vielleicht ein
ja
anderer
sagen.
Umgang mit der Presse oder kann man das
Nein,
gar nicht vermeiden?
Nein, das kann man wahrscheinlich nicht vermeiden, aber ich will bloß sagen, jeder, der schweigt, wenn er irgendwie einen Verdacht mitkriegt innerhalb der Familie, der drüber hinweg sieht, macht sich mitschuldig. Und ich bitte die Leute, die hier zuhören und irgendwie selber sowas haben, macht den Mund auf. Nicht nur die katholische und die evangelische Kirche und irgendwelche Produzenten oder sonst was. Es kommt in fast jeder Familie kommt irgendwie eine Form von Missbrauch vor. Sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt und so weiter. Und wenn wir da nicht dazu stehen und wenn das sich nicht ändert, dass die Opfer nicht zu Täter mutieren, bloß weil sie sich offenbaren. Ich wurde gefragt, ob ich nicht meinen Onkel verführt habe. Also ob ich eine Lolita sei und so weiter. Also das sind, bis es zur Veröffentlichung kam. Nein, es ist ganz, 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 ganz schwierig. Also das ist einfach, und deswegen wollte ich als Beispiel vorangehen und sagen, mir ist es widerfahren, mir ist sowas nur einmal in meinem Leben widerfahren. Also ich war nicht das Opfer eines Serientäters sozusagen, sondern mir ist es einmal widerfahren. Danach hat mich nie wieder ein Mann angelangt, wenn ich nicht wollte. Und es haben viele versucht, an mich ranzukommen. Ja, und ich bin sehr vorsichtig und stark geworden. Aber das kann nicht jeder schaffen. Ja.
Ich habe auch mal einen Missbrauchsfall aufgedeckt in meiner früheren Nachbarschaft. Und da war das auch so, wie Sie das gerade schilderten, dass es war, handelte sich um ein kleines Mädchen, eine Freundin meiner Tochter, 8 Jahre alt. Und als ich das erfahren habe, was die erzählte, habe ich sofort natürlich die Mutter gerufen und habe gesagt, was ist hier los? Mhm. Und dann sagte die Mutter, ach, papalapap, die erzählt ja immer so einen Schmarrn. Mhm. Also die hat ihrem Kind das einfach nicht geglaubt.
Ja.
Natürlich musste sie es leider nachher glauben, aber es hat mich irrsinnig bedrückt und belastet, bis heute eigentlich, und es ist schon ewig her, dass es das gibt, dass du einfach nicht, du willst es nicht wissen.
Ja, oder nicht wahrhaben. Also das ist, ich habe so viele Zuschriften gekriegt, so wahnsinnig viele Zuschriften aufgrund. Und Leute haben mich auf der Straße angesprochen und ihre Geschichte erzählt. Also manchmal zu ausführlich, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Aber überall. Und ein Freund von mir, der hat mir auch erzählt, dass er in dem Viertel, wo er wohnt, hat er den so Bonbons verteilt an die spielenden Kinder. Und da war ein Junge, der wollte nicht nehmen. Er hat gesagt, doch, nimm doch. Und dann hat er gesagt, was muss ich dafür machen? Also diese Situationen sind ganz oft ganz nah bei uns und wir nehmen sie nicht wahr. Und deswegen meine ich ja, also man muss diese Zivilcourage auch haben. Nicht, dass jemand unbedingt an den Pranger gestellt werden soll oder sonst, aber man muss genau hinhören. Man muss denjenigen die Möglichkeit geben, dass er sich überhaupt offenbart. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
Mhm. Ja. Also unser Umgang damit muss sich verändern.
Ja, insgesamt, es muss sich verändern. Es muss einfach, dass wir hellhörig werden. Und es ist nun mal so, seit Corona, die Corona-Politik zum Beispiel, die hat ganz, ganz viele Opfer in die Arme der Täter getrieben. Einfach in die Arme der Täter.
Aber nochmal zurück zu diesem, was Sie vorhin sagten, Sie sind auch enttäuscht, dass so an dem Ansehen Ihres Onkels sich jetzt so gar nichts verändert, also in der Presse.
Nein, ich bin nicht enttäuscht. Also, ich bin nicht enttäuscht. Ich finde es bloß eine falsche Moral, dass mich an den Pranger zu stellen. Bei allen möglichen Dingen werden Konsequenzen gefordert und hier wird keine Konsequenz gefordert, überhaupt nichts. Ja, er war ein großer Schauspieler, das will ich ihm ja gar nicht wegnehmen. Ja, ist ja auch kein Thema, wegen mir kann er auch seinen Bambi und seinen Oscar behalten. Bloß diejenigen, die mich an den Pranger stellen, weil sie Kohle damit machen, lassen Sie mich einfach dann dort am Pranger stehen und alles andere bleibt. Ja, genau. Das ist die Doppelmoral. Also da geht's mir wirklich wieder um die Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, hier einen Podcast mit Ihnen zu machen und die nicht darüber reden können. Ja. Weil in einem kleinen Dorf, wenn sich die Lieschen Müller outet und sagt, der Onkel hat mich missbraucht, ist sie die Verstoßene. Sie wird Probleme haben, in diesem Dorf weiterzuleben. Ja. Und das ist es. Und auch eben diese Aussagen zu sagen, der Tote kann sich nicht mehr wehren, als ob es eine Berechtigung wäre für die Tat. Ja, selbst wenn er sich wehren könnte, ist die Tat deswegen dann gerechtfertigt? Also auch da das Umdenken.
Damit unterstellt man ja fast, dass sie nicht die Wahrheit sagen.
Genau, eben. Und dann hat sich auch noch meine Cousine geoutet. Und trotzdem hat da FPÖ in Österreich, weil da gibt's ja diese Schule, die Bildungswelt Maximilian Schell, die soll jetzt umbenannt werden, Gott sei Dank. Ja, weil das finde ich ja wirklich nicht okay, dass dann eine Schule danach heißt. Ja, und da wurde mir von einem FPÖ-Fuzzi vorgeworfen, ich würde Effekthascherei betreiben, nur um das Buch zu verkaufen. Und auch die Witwe zum Beispiel sagt auch, sie findet das also die Vorwürfe alles ganz schrecklich, lalali, lalalo, aber sie findet den Zeitpunkt merkwürdig. Es stimmt einfach nicht, sie hat's gewusst. Ich habe es ihr nach dem Tod von Maximilian gesagt. Aber gut, zieh sie da nicht weiter rein, bloß weil ich es heute gelesen habe, dass sie jetzt die Almhütte ausgerechnet vermietet, Airbnb. Ja, da kommt das natürlich so ein Missbrauch auch zurecht. Kann man mal direkt in die Stube gucken, in die gute. Ja, also gut, aber bitte, auch das ist mir okay, ist alles menschlich. Ich habe kein Problem damit, ich habe mit der Sache abgeschlossen. Mir geht es darum, dass man Dinge aussprechen muss. Und dass nur die Veränderung stattfinden kann, wenn wir uns selber öffnen. Das ist ganz egal, ob man einen Missbrauch erlebt hat oder in der Ehe Schwierigkeiten gehabt hat und so weiter und so fort. Veränderung findet nur statt in einem selber. Und die muss man aussprechen und zeigen können. Und dann sitzt man auch immer mehr in seiner inneren Mitte. Ja, und das ist das Wichtige.
Darf ich Sie fragen, warum Sie es Ihrer Mami damals nicht erzählt haben?
Naja, weil meine Mutter gesagt hätte, ja, immerhin wurdest du von einem Oscar-Preisträger entjungfert. Die hätte es mir halt nicht geglaubt. Für meine Mutter war mein Onkel der Abgott. Was ich ja vorhin schon erklärte mit dem Vater. Das hängt alles mit dem Vater, mit der Struktur zusammen. Von dem wurde sie abgelehnt, bla bla bla. Von dem wurde sie angenommen und so weiter. Sie hätte das einfach nicht geglaubt. Und wenn, dann hätte sie eben, und das hatte ich ja im O-Text, hatte ich ja drinnen, und wenn, dann hätte sie gesagt, na, immerhin wurdest du von einem Oscar-Preisträger entjungfert. Also, aber das musste ich rausstreichen, weil der Verlag das auch nicht wollte. Also ganz kompliziert, und Text umschreiben hätte ich sollen, und er hätte eigentlich ganz raus sollen und so weiter. Also ich bin so viele Hürden gelaufen mit meinem Outing. Wohlgemerkt, es ist mein Trauma. Hallo, es ist mein Trauma und ich habe mein Trauma beschrieben und ich stehe dazu, dass ich es beschrieben habe. Und ich wurde von allen Seiten bekämpft oder in Frage gestellt oder was auch immer.
Ja. Sehr, sehr fast unwirklich, dass wir Menschen dann doch so darauf reagieren, dass wir irgendwas, was wir uns da aufbauen, so eine Traumwelt, dass wir die nicht zerstören wollen, dass wir irgendwie...
Naja, man sieht es aber auch bei den Urteilen. Schauen Sie sich jetzt Rammstein an. Ja, also ich meine, der Typ hat auf der Bühne einen übergroßen Penis. Ja, was wird er wohl machen? Ja, der Typ, also auch im Privatleben, ja, Sexualität muss ja irgendwo eine kleine Wichtigkeit haben. Und wie weit jetzt ein Groupie vergewaltigt worden ist oder nicht, das wissen wir alle nicht, das können wir auch nicht überprüfen. Allerdings, wenn man sich als Groupie solchen großen Promis nähert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht missbraucht wird, groß. Vielleicht hat man, also das ist gut, also das kann ich jetzt nicht beurteilen. Und trotzdem, er ist freigesprochen worden. Bäm. Ja? Ja. Und da gibt's aber viele, viele solche Beispiele. Ja. Gérard Depardieu kriegt jetzt sogar Unterstützung von den Kollegen. Muss sämtliche Kollegen einen Brief geschrieben haben, es ist jetzt eine Aktion gegen ihn und so. Natürlich kann man Menschen auch wahnsinnig anzweifeln und kann man auch denen ein Bein stellen damit, ja. Aber in meinem Fall war das ja, erstens ist das so weit weg, zweitens ist er jetzt schon 10 Jahre tot. Also das postmortale Persönlichkeitsrecht greift auch sogar auch schon. Ja, also und ich tue mir ja nicht einmal mehr weh. Also insofern, selbst wenn man da an seinem Image ein bisschen kratzt, ist ja auch wurscht, ja. Aber nee, es ist traurig, dass man da immer nach Beweisen hinterherhechtet, ja, und es ist auch Tatsache, wenn jetzt in der Schule zum Beispiel so ein Fall ist, wo man Verdacht hat, dann kann man im Grunde keine Anzeige machen, weil da brauchst du einen Rechtsanwalt dafür, da brauchst du eine medizinische Dokumentation, dass du irgendwelche Spuren, bla 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 und so weiter, damit dir überhaupt Glauben geschenkt wird. Das heißt, auch da sind die Frauen nach wie vor sowas von hinten nach. Sicher gibt's auch Männer, die missbraucht worden sind, auch von Frauen gibt's auch, aber die größte Zahl ist halt wirklich weiblicher Natur. Und ja, es ist grauenhaft. Ich meine, nur schon Fritzl wurde ja jetzt nicht freigelassen, gerade eben begnadigt sozusagen, Gott sei Dank nicht. Ja, genau, wenn man nur dass das überhaupt möglich ist, möglich. Wie viele Leute schauen denn da überhaupt alle weg? Also das ist...
Genau. Oder dann hin, weil es eben so spannend ist oder ja, so ja, genau. Aufregend das ist ja, oder so. Ja. Ist ja auch immer so ein bisschen die Kehrseite.
Und ich denke halt nur jetzt auch gerade mit diesen ganzen Kriegen, wie viel Menschen einfach zurückgelassen werden mit solchen traumatischen Erfahrungen, ja, die ihnen passiert sind.
Ja. Sie setzen sich ja auch wirklich für auch andere Menschen und ihre Nöte ein. Sie haben ja auch schon mehrere Jahre ehrenamtlich Flüchtlingskinder an einer Brückenschule in Trostberg unterrichtet. Sie engagieren sich mit ihrer Initiative Kinofrauen aller Kulturen dafür, dass Frauen aus anderen Kulturkreisen mit ihren Kindern auch mal ins Kino gehen können, sich mit anderen Frauen dort austauschen können. Für viele Frauen ist es auch sogar das erste Mal in ihrem Leben, dass sie überhaupt ins Kino gehen. Und oft verändert diese Erfahrung auch ihr ganzes Leben, ihr ganzes weiteres Tun. Dafür wurden sie mit dem Integrationspreis der Regierung Oberbayern ausgezeichnet und sie haben auch diesen flexiblen Baukasten oder das flexible Baukastenfilmfest Region 18 gegründet, wo sie sozusagen Stars aufs Land holen, 3 bis 5 Filme von einem bekannten Schauspieler gezeigt werden und dieser dann auch dort persönlich auftritt und Lesungen hält oder zur Verfügung steht. Tröstet sie das Helfen?
Nein, der Trösten finde ich vollkommen falschen Ausdruck. Das ist eine Notwendigkeit. Wir sollten alle natürlich ein bisschen was abgeben und den anderen nehmen. Beim Kinofrauen aller Kulturen habe ich es leider nie geschafft. Das war mein eigentlicher Traum, war, dass die privilegierte Frau die weniger privilegierte an der Hand nimmt und ins Kino geht. Bloß das gibt's mittlerweile nicht mehr, weil die privilegierte Frau sagt, ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich da mitnehmen soll, meine Putzfrau vielleicht. Also da ist die Barriere so groß. Es gibt so viele Menschen, die sich dieses Kino nicht mehr leisten können, vor allem wenn man 3, 4 Kinder hat. Ja, und ich finde einfach ganz wichtig, dass die Frauen überhaupt eine Plattform haben, sich zu treffen, sich auszutauschen. Dadurch passiert ja auch dann ganz viel. Das erfüllt einen ja auch. Und wir haben alles viel zu viel. Wir haben zu viel Schuhe, zu viel Hosen, zu viel Kleider, zu viel alles. Einfach, wenn man sich überlegt, was brauche ich denn wirklich? Nein, ich brauche gar nichts. Aber ich könnte was abgeben. Und wenn jeder ein bisschen was abgeben würde und ein bisschen mehr reflektieren würde, wie Menschen, andere Menschen rundherum leben, wäre die Welt um einiges besser. Ich habe in Essen Theater gespielt, jetzt letzten Sommer. Und ich habe noch nie so viele Menschen aus dem Mülleimer direkt Essen sehen. Und zwar mitten in Essen und mitten in Deutschland. Nicht irgendwo Ostblock. Nein, mittendrin. So wahnsinnig viele Menschen. Das ist unfassbar gewesen. Menschen, die obdachlos sind, denen es schlecht geht. Und auf der, wenn du links aus dem Theater rausgekommen bist, dann bist du dann Richtung Hauptbahnhof gelaufen, hast einen Obdachlosen nach dem anderen gesehen. Wenn du rechts rausgekommen bist und runtergelaufen bist, dann bist du innerhalb von ein paar Metern mitten im Balkan gewesen. Da waren überhaupt nicht, da hat man sich gedacht, ups, vielleicht sollte ich jetzt auch mal eine Kopfbedeckung tragen. Ja, und so, das ist eben auch Deutschland. Das nimmt aber überhaupt keiner mehr wahr. Und ich habe dann wirklich, um nur ein bisschen das Leid zu lindern, habe ich halt in meinem Rucksack immer links und rechts Müsli-Riegel gehabt und habe die verteilt an Menschen, die halt auf der Straße sind. Und weil ich, der Müsli-Riegel verändert nicht so viel, ja. Aber ich komme mit den Menschen ins Gespräch. Und die Anerkennung, dass sie überhaupt als Menschen gesehen werden, das fehlt. Und die haben sich so gefreut, die wussten, ich habe jeden Tag ungefähr so 2 Packungen Müsli-Riegel verteilt, weil das einfach ein bisschen eine Nähe zu diesen Menschen gegeben hat. Und zu fragen, wie geht's dir heute und so. Einer sagte mal, hast du mal eine andere Geschmacksrichtung? Das habe ich, diesen Wunsch habe ich ihm gerne erfüllt oder auch mal ein Sandwich geholt und so. Und wie viel gute Wünsche dann kommen, ja. Und dann gehe ich halt auch öfters mal, habe ich dann einfach so einen Schwung Bananen gekauft und so und habe dann Bananen verteilt und so. Und das ist minimal, das ist keine große Geldsache. Das ist ganz, ganz wenig, aber man kann sehr viel Gutes tun, einfach weil man den anderen Menschen wahrnimmt. Und ich, in Essen war ich mal am Bahnhof gesessen, und dann war so ein Typ da, so ein Jüngerer und wahrscheinlich drogensüchtig, ich weiß es nicht, aber er wirkte sehr aggressiv und die saßen alle schon ganz, haben sie immer so weiter weggerutscht und so. Und dann habe ich dem halt auch was zu essen gegeben und dann hat er irgendwie gesagt, ja, weißt du, ich bin ja im Heim aufgewachsen und so, aber meine schönste Zeit war, als sie mich mal nach Frankreich geschickt haben und so weiter. Da war ich dann also schwer erziehbar oder weißt du, Kurs in, eben für ein paar Monate in Frankreich oder sogar länger, ein Jahr. Und dann habe ich angefangen, mit dem Französisch zu sprechen. Und er hat sich so gefreut, dass ihn überhaupt jemand wahrgenommen hat. Und er konnte auf Französisch antworten. Und er war plötzlich so ein friedlicher Typ. Und er war einfach nur glücklich. Das Französisch hat ihn erinnert an eine gute Zeit. Ja, und wenn wir jedem so ein kleines Zeitfensterchen mal geben würden, den wahrzunehmen und nicht nur Geld reinzuschmeißen. Geld ist es nicht. Kaufe lieber einen heißen Tee und gib ihn ihm, wenn es kalt ist. Oder eine Decke, die du überflüssig hast, bring die dir einfach, die muss man nur hinstellen. Meine Tochter hatte mal Geburtstag und dann blieb so viel Kuchen übrig. Und dann habe ich gesagt, den nehme ich mit. Und dann sagt sie, ja, wo willst du denn da hin? Und dann bin ich nach Schwabing gefahren und zack, ausgestiegen, habe ich geguckt. Und dann habe ich halt den ersten gesehen, habe ich gesagt, magst du ein Stück Kuchen und so. Und dann bin ich halt mit meiner Schachtel da weitergelaufen und dann hat mich ein Mann angehalten und der sagte zu mir, entschuldigen Sie, dürfte ich auch ein Stück Kuchen haben? Und der war gut gekleidet und so. Und ich habe den angeschaut und dann sagt er, wissen Sie, ich bin auch obdachlos, aber ich pflege mich, ich gehe mich regelmäßig waschen und wasche meine Kleider. Und dann habe ich gleich die ganze Schachtel gegeben, habe sie teilt mit deinen Companeros und so. Also das sind so tolle Schicksale, wenn man ein bisschen aufeinander zugeht und ein bisschen wahrnimmt, ja, und dann verliert man auch diese ganzen Vorurteile, die es überhaupt in Deutschland rumwabern, ja. Meine Frauen im Kino, Frauen aller Kulturen, wenn man die eine gefragt hat, Anna, warst du im Urlaub? Und dann sagt sie, hat sie nur gesagt, nein, Kino ist Urlaub. Also Kino war für die Urlaub. Und wenn ich mit meinen Flüchtlingsfrauen zum Beispiel den Begriff durchgenommen habe, so Begriff, damit die Deutsch lernen, was bedeutet für dich Angst? Dann hat eine gesagt, Angst bedeutet für mich, wenn die Gemeinschaftsunterkunft von 9 Polizisten mit Schäferhunden umstellt wird, um eine Mutter mit ihrem 9-jährigen Kind abzuholen. Also, und dann hat man plötzlich einen ganz anderen Blick und uns fehlt allen, wir gehen unter in ganz schrecklichen Zahlen. Ja, in Palästina 25.000 Tote, ja, Zahl. Ja, und dort, und es sind alles nur noch in Ukraine schon über eine halbe Million Menschen gestorben. Für was? Ja, also, aber es sind nur noch Zahlen und wir lassen uns manipulieren durch diese Zahlen und durch Berichte. Aber gut, der ganzen Welt kann ich nicht helfen. Das geht nicht. Aber ich kann wenigstens die Menschen, die mich umgeben, wahrnehmen und denen was Gutes tun. Und das sind Kleinigkeiten. Das muss nicht groß sein. Die guten Taten können sich auf ganz wenig beschränken.
Ja. In einer Radiosendung haben Sie über Ihren Lieblingssong Somewhere Over the Rainbow 61 gesungen von Judy Garland in der Carnegie Hall gesprochen, welche Ihnen Ihre Tante Immi früher immer wieder schwärmend vorgespielt hat. Und ja, dieser Song macht Sie anscheinend immer sehr glücklich, wenn Sie ihn hören. Ist dieses sich öffnen, das Tolerantsein, das Positivdenken, das Träumen und auch in schweren Augenblicken dennoch über den Regenbogen gehen, also das nach vorne schauen und immer weitermachen, so ein bisschen der Schlüssel zum Glück und glücklich sein?
Ja, die Julie Garland, meine Mutter hat sie ja noch gekannt, war ja leider sehr mit Unglück gesegnet, die Frau dann auch. Aber sie hat so eine grandiose Stimme und diese Somewhere Over the Rainbow in the Carnegie Hall ist halt so toll gesungen von ihr, weil dieses Verletzliche, dieser Wunsch, über den Regenbogen zu fliegen, so zerbrechlich, so verletzlich gesungen ist von ihr. Ganz, ganz großartig. Also sollte man sich unbedingt anhören. Mich hat der Song immer berührt. Und der hat mich immer durch mein Leben begleitet. Und ich glaube, es ist immer der Wunsch insgesamt, nach vorne zu gucken, ja. Und immer was Neues anzumachen. Somewhere Over the Rainbow ist ja eigentlich ein trauriges Lied, weil sie sagt, why can't I, ne? Somewhere Over the Rainbow, birds can fly, so why can't I? Also das ist ja dieses, warum komm ich da nicht drüber? Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich habe die große Gabe oder das große Glück in meinem Leben auch zu erfahren, dass es immer wieder weitergeht und dass ich mir da nie die Frage stellen muss, wie es weitergeht. Manchmal ein bisschen enger, manchmal ein bisschen leichter. Und dass ich praktisch bin. Ich bin mir für nichts zu schade. Also ich kann auch alle möglichen Jobs machen. Ich war schon hinter der Kinokasse gesessen und habe Gastro gemacht. Ich war Nichtrauchercoach. Ich mache Reiseveranstaltungen. Ich erfinde mich einfach immer wieder neu. Und momentan bin ich Autorin.
Und eine sehr gute.
Ja, und das macht mir auch Spaß. Ich schreibe mal am nächsten Buch gerade eben. Und an Briefe an eine ungeborene Liebe. Und ja, und ich hoffe, bis Ende März ein Manuskript zu haben. Und dann hoffe ich, dass ich da auch einen Verlag habe und dass das dann weitergeht, weil dann hatte ich nämlich weitere Bücher in der Pipeline, die ich unbedingt gerne schreiben möchte. Und mir das auch momentan gut von der Hand geht, weil die Konzepte funktionieren und weil es aufgeht. Und auch wenn ich dann so eine Lesung mache und dann das lese und merke, das kommt beim Publikum an. Also irgendwie traue ich mich vielleicht jetzt auch mehr. Also insofern werde ich gerne Autorin weiter und so als Lebenstraum würde ich gerne noch mal als Schauspielerin auch mal ein bisschen arbeiten. Also eigentlich als Schauspielerin würde ich gerne arbeiten, damit ich das Geld verdienen kann, damit ich in Ruhe schreiben kann. Ganz entspannt und nicht überlegen muss, was mache ich als nächstes. Und dann habe ich noch den großen Traum, ich habe immer sehr, sehr gerne gesungen. Und ich wollte immer öffentlich singen und ich kann auch singen, ich weiß das. Und ich würde gerne noch mal irgendwas mit Gesang machen. Und ich würde gerne auch was mit Malerei machen, weil wenn ich male, dann vergesse ich mich. Und das sind noch so Dinge, die stehen noch an, die kommen dann noch, genau.
Ja, liebe Marie-Therese, ich danke Ihnen wirklich so sehr für dieses für mich sehr berührende Gespräch, wunderschöne Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder begegnen. Heute sind wir uns ja das erste Mal begegnet. Und vielleicht komme ich ja mal mit meinem Mann nach Teneriffa, weil wir beide da noch nie waren.
Das ist sehr, sehr schön. Teneriffa ist ein kleiner Kontinent in sich. Ich liebe diese Insel. Ich liebe sie wirklich. Und man hat alles vom höchsten Berg Spaniens, der fast ein Viertausender ist, über die Urlorbeerwälder und über das Meer, über die Wüste. Es ist ein kleiner Mini-Kontinent, ja. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die da bei den Canarios, die haben einfach die Herzlichkeit wie so in einem großen Sack und verstreuen die. Und wenn die auch gar nichts haben, sie werden dir immer was schenken und sie werden dir immer was zu essen geben. Und das ist einfach unglaublich schön, ja. Also ich lieb diese Art, dort zu leben sehr, weil man geerdet wird. Ja, es hat alles nicht mehr so Wichtigkeit hoch drei. Und ich wünschte, wir könnten auch da mehr Gerechtigkeit haben, weil die armen Canarios mit dieser Inflation und mit diesen hohen Preisen und so weiter und so fort kommen da auch nicht zurecht. Die Lebensmittel sind teilweise teurer als hier. Wegen der Anfahrt, wegen der Anreise auf die Insel, ja. Und das ist schwierig, ja. Schwierig für die Menschen da unten. Also insofern, ich sehe mich immer privilegiert und ich sehe mich immer von der Muse geküsst und bade sozusagen in Dankbarkeit. Und ich würde wünschen, dass viele Menschen gerade hier in Deutschland aus ihrem Hamsterrad mal aussteigen und sich so hinstellen, die Arme verschränken und sehen, wie das Rad sich da weiter dreht. Weil das Interessante ist ja bei dem Hamsterrad, sagen, ja, das ist mein Leben, ist ein Hamsterrad. Die haben alle nicht kapiert, eine Seite beim Hamsterrad ist offen. Man kann jederzeit aussteigen und es von außen betrachten. Genau. Und das wünsche ich, dass man einfach ein bisschen mehr mal aussteigt und auch die Menschen, die einen umgeben, stärker reflektiert, mit denen besser sprechen kann, wahrnimmt, vielleicht ab und zu mal was teilt. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Too Good To Go, von dieser App, Lebensmittel einfach nicht zu verschwenden und sich Sachen zu holen und nach kreativ zu sein und kreativ zu kochen oder zu teilen auch, einfach nur abzugeben, weil wir haben so ein tolles Leben und wir könnten viel mehr teilen und viel weniger verschwenden, wenn wir uns dessen bewusst wären.
Ja, macht mich sehr nachdenklich und werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Also ich konnte sehr viel von Ihnen heute lernen. Danke nochmal für das sehr gerne. Schöne Gespräch.
Was war eher so, als ob wir uns schon lange kennen würden. Gell?
Stimmt. Ja.